Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oberösterreich ungefiltert. Heute haben wir die besondere Ehre, einen wahren Tausendsasser der österreichischen Kunstszene bei uns zu begrüßen. Hubert Weinheimer. Viele kennen ihn als den charismatischen Texter und Sänger der Band Das Trojanische Pferd, mit der er seit 2007 die deutschsprachige Musiklandschaft prägt. Doch Hubert Weinheimer ist weit mehr als ein Musiker. Er ist ein gefeierter Romanautor, ein preisgekrönter Theatermacher, Darsteller und Performer, dessen Arbeiten auf Bühnen von Wien bis Ungarn für Furore sorgen. Nach seinem Debütroman Gui Gui oder Die Machbarkeit der Welt legt er nun ein Werk vor, das erneut die Grenzen des Vorstellbaren sprengt, Circus Morgana. Eine wortgewaltige Schöpfungsgeschichte, in der ein Computerprogramm ein Mensch sein will und sich dafür eine neue Existenz in der rauen, magischen Welt eines Zirkus erträumt. Wir freuen uns unglaublich, heute mit diesem kreativen Superstar über Götter, die wir selbst erschaffen, die Liebe in Zeiten der Simulation und den notwendigen Dreck unter den Fingernägeln beim Schreiben zu sprechen. Herzlich willkommen, Hubert Weinheimer.
Schön, dass ich da sein kann. Hallo.
Hubert, du bist Musiker, Theaterautor, Performer und Romanautor. Wie erklärst du einem Kind, was du beruflich machst?
Dass ich gern mit Sprache herumspiele. So hängt das irgendwie zusammen, weil die Musik ist ja auch sehr textlastig. Also gerade die Leute, die meine Band mögen, mögen sie hauptsächlich wegen der Texte, glaube ich.
Dein künstlerischer Weg ist unglaublich vielseitig. Gibt es einen roten Faden, der deine Arbeit in der Musik mit Das Trojanische Pferd, deine Theaterstücke und deine Romane miteinander verbindet?
Ich versuche, mehr oder weniger eine Verbindung herzustellen. Das versuchen natürlich alle Leute, die Kunst schaffen, aber ich versuche recht ehrlich zu sein in meinem Kram, sodass man, ich versuche was Greifbares zu machen, sodass man vielleicht das Gefühl hat, wenn man jetzt meine Alben gehört hat und meine Bücher gelesen hat, als würde man mich ein bisschen kennen und das würde mich freuen und das ist auch Kunst, die ich selber schätze. Wenn ich was lese und das Gefühl habe, ich weiß, wie die Person tickt, das wäre mein Wunsch.
Mhm. In deiner Biografie steht, du sitzt am liebsten am Wasser und beobachtest Libellen. Welche Rolle spielen solche Momente der Ruhe und der Naturbeobachtung für deinen kreativen Schaffensprozess?
Das ist eine gute Frage und sie beginnt auch tatsächlich in Oberösterreich, weil ich bin an der Traun aufgewachsen und habe immer schon viel Zeit am Wasser verbracht. Und das ist auch eine Sache, die ich nach einer gewissen Zeit, das hat aber gedauert, auch nach Wien mitgenommen habe sozusagen. Wenn man am Anfang aus dem Salzkammergut nach Wien kommt, dann kann man mit dem Wiener Wasser jetzt zunächst einmal, also mit den Wasserflächen, nicht so viel anfangen. Weil natürlich ist das kein Vergleich zum Traunsee, ist ja klar. Aber es gibt schon Ecken, die wirklich gut sind und nach habe ich mir da so ein paar kleine Plätzchen ausgekundschaftet, wo ich ebenso Libellen beobachten kann. Und ja, das macht einen riesen Unterschied und das ist für mich elementar, weil man muss sich, also es ist ein Ort, wo ich mich gut in so einen Zen-Modus bringen kann. Ja, ich glaube, im Alltag sind wir alle manchmal ein bisschen aufgezwirbelt oder wie auch immer. Ja. Und für mich, wenn ich am Wasser bin und Libellen beobachte oder am Meer und beobachte Möwen oder wie auch immer, also Wasser und irgendwelche Viecher dazu, das bringt mich ziemlich runter und genau.
Zwei Fragen dazu. Punkt A, der Lieblingsplatz in Wien ist. Und die zweite Frage dazu ist, jetzt im Winter, wo sitzt denn da?
Also ein Lieblingsplatz in Wien waren lange Zeit die Holzstege bei der U2 Donaustadtbrücke. Die werden aber gerade renoviert. Da war ich neulich ganz erstaunt, dass ich gehe da hin. Und die ersten drei Holzstege sind, normalerweise wird von Jahr zu Jahr werden aber Bretter austauscht, ne? Also Holzstege. Ja? Und die sind aber alles umgesägt. Schräger Anblick. Also deswegen, einer meiner liebsten Orte gibt's im Moment, gibt's nicht. Wird aber, also es ist ein Schild und da steht, es wird bis Juni wiederhergestellt. Es verzögert sich und wahrscheinlich wird es am Ende des Sommers wird es die Holzstege wieder geben. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Das erste war der Lieblingsplatz. Der Winter. Wo sitzt du am Winter, wenn das Wasser gefroren ist? Oder?
Bei meinem Holzofen. Okay. Genau, also ich habe einen Holzofen, den ich, das ist nicht nur meine einzige Heizung, Aber hat ein großes Glasfenster und im Winter, wenn das Scheiße draußen ist und der Wind geht, am Abend heizt sich den Holzofen ein und beobachte die Flammen. Das ist was Ähnliches.
Das heißt, die Elemente Wasser und Feuer.
Ja, also generell, ich brauche das, dass irgendwas Urwüchsiges, Natürliches ist. Das gehört schon zu mir dazu. Ja, also ich habe viel mit Kunst zu tun, aber Kunst allein reicht mir nicht. Also es muss schon eben was Erdiges dabei sein. Wasser, Luft, Wahnsinn, genau. Die Elemente, ja, kann man schon sagen, die Elemente, ja.
Ist Wahnsinn ein Element?
Für mich schon, weil Wahnsinn steht für die Durchmischung, für das Nicht-Kontrollierte. Und die Natur ist mehr oder weniger schon auch irgendwie für mich eine Metapher dafür, natürlich. Weil Wahnsinn muss man ja nicht nur negativ verstehen. Wahnsinn heißt unkontrolliert. Und die Natur folgt natürlich den Naturgesetzen, ist ja klar. Aber wenn man sich das anschaut, zum Beispiel das Wetter, können wir trotzdem wirklich gut nur für 2 Tage vorhersagen. Und die Prognosen von einer Woche sind meistens komplettes Kaffeesudlesen, ja. Das heißt, natürlich kontrolliert der Mensch ein Stück weit die Welt, hat er sich untertan gemacht, ja, aber wie weit reicht es wirklich? Zum Glück noch nicht so weit, vielleicht irgendwann.
Du hast eine Sprechausbildung gemacht. Diese Sprechausbildung, da spricht und liest man die Texte dann wahrscheinlich anders. Hat das irgendwie dich beeinflusst beim Schreiben, die Sprechausbildung?
Beim Schreiben
besser
unbedingt, aber im Alltag. Weil man zum Beispiel angehalten wird, den Punkt zu finden, der sozusagen der Nullpunkt, weder cool noch übertrieben. Wo ist meine Normallage? Und bei der Sprecherausbildung wird einem das bewusst. Und dadurch, dass man die Normallage besser einschätzen kann, verändert es tatsächlich insgesamt die Ausschläge nach oben und unten, weil man sich ein bisschen mehr komprimieren kann in die Mittellage. Also es ist jetzt vielleicht eine blöde Antwort gewesen, aber man spricht bewusster und zentrierter und nicht mehr so nach oben und nicht mehr so schnell und hoch und dann vielleicht auch dann ein anderes Mal sehr abgespannt, sondern versucht irgendwie in der Mitte
ausgeglichen.
Genau, also ausgeglichener, weil wenn man jetzt das komplett durchziehen würde, es gibt ja dann Leute, die das so professionell machen, dass es dadurch tot wird, weil in Zeiten von KI, Fun Fact, in Zeiten von KI ist der perfekte Sprecher der schlechteste Sprecher.
Das ist meine nächste Frage. Der perfekte Sprecher spricht Hochdeutsch. Hast du deinen Dialekt abgelegt, weil du hörst nicht mehr heraus? Oder?
Ist so ein Mischmasch. Das ist jetzt interessant, weil ich in Oberösterreich bin, sagen auch meine Verwandten oder so, man hört das gar nicht mehr. Wenn ich in Wien bin, sagen die, bist du Niederösterreicher oder Oberösterreicher? Je nachdem, wie man halt eingepegelt ist, merken es die Leute dann ein Stück weit schon. Ja. Also genau, also für einen Wiener ist hörbar, dass das jetzt kein wienerisch-wienerisch ist, sondern ein Mischmasch.
Dein Werdegang wurde geprägt von den verschiedensten Leuten. Mich interessiert, wer hat ihn am meisten geprägt? Ob das jetzt Künstler, Denker, Familie oder Menschen aus deinem Umfeld sind. Wer hat deinen Lebensweg oder deinen Werdegang am meisten geprägt?
Das war zunächst einmal Elvis, weil es das erste Mal war, dass mich was wirklich in den Bann gezogen hat. Also ich habe mein Opa, also einer meiner beiden Großväter war Elvis-Fan, mit dem habe ich dann ab und zu am Nachmittag den Elvis-Film angeschaut auf dem ORF oder auf dem ARD, weiß ich nicht mehr. Und die Begeisterung von ihm ist da ein bisschen zu mir rübergeschwappt. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt wahrgenommen habe, wow, da ist irgendwas cool. Und das erste Mal, dass ich wirklich gewusst habe, wie ich vorher gemeint habe, ich kann nachempfinden, was da passiert, das war bei Leonard Cohen. Und es ist generell auch so, dass ich mich mit Rock- und Popmusik insgesamt immer noch besser auskenne als mit Literatur. Also mein Wissen über Musik, Popbereich, Rockbereich ab den 50ern bis heute ist schon sehr profund, traue ich mal sagen. Genau, und Leonard Cohen war da sehr wichtig, weil er mich das gelehrt hat, sozusagen gescheit daherzureden, aber den Humor nicht zu verlieren. Er konnte das extrem gut dosieren und das war vielleicht einer der prägendsten Einflüsse für mich. Genau.
Beide haben ein besonderes Merkmal gehabt, Elvis Hüftschwung und die Frisur, der Cohen mit dem Hut. Was ist dein Merkmal?
Im Moment habe ich kein so Signature-Ding. Diesen Bart trage ich jetzt schon eine ganze Weile, aber ich habe jetzt kein so direktes, ich glaube, früher, wenn ich gefragt worden bin, was ich denn generell für Musik mache oder für Kunst mache, dann habe ich gesagt, naja, es sind immer ein paar Zähne dabei. Genau, und das ist mir wichtig, dass es auch ein bisschen zwickt. Also wenn du mich jetzt so spontan fragst, mein Merkmal ist schon...
Zähne sind jetzt kein besonderes Merkmal.
Ja, aber die meisten versuchen das nicht gerade so durch ihr ganzes Werk zu ziehen. Mhm. Also ein Beispiel, zum Beispiel ganz konkret, wenn es um die Musik gegangen ist, dann habe ich gesagt, das trojanische Pferd ist, stell dir Element of Crime vor, aber mit Zähnen. Weil einfach, genau, also ich meine, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber das habe ich früher öfters gesagt. Und
was fasziniert dich an Zähnen?
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der alle immer so vorsichtig mit Samthandschuhen und alles muss so sauber, steril und korrekt sein. Und das ist meiner Meinung nach zwar hat es Vorteile, aber es ist auch sehr verlogen. Und es bringt uns auch davon ab, das zu sagen, was wir denken, was wir wirklich fühlen. Und das Leben besteht nun mal unter anderem auch aus Verletzungen. Und natürlich muss man das reflektieren und vernünftig machen. Aber wenn alle immer nur aus Rücksicht die Goschen halten, dann passiert nichts. Dann können wir uns eigentlich gleich in einen großen Häcksler schmeißen, weil es wurscht ist. Und das möchte ich vermeiden. Ja. Ich find's, wir haben eine ganz begrenzte Lebenszeit, alle zusammen. Und da müssen wir doch um Himmels Willen schauen, dass wir uns mit den anderen, so gut es geht, aufrichtig verbinden. Und dann entsteht manchmal Freundschaft oder auch Liebe und manchmal Skepsis vielleicht auch. Das ist auch okay. Aber meine größte Angst wäre es, durchs Leben zu gehen. Und wenn ich tot bin, sagen die Leute, ja, er war ein guter Kerl. Na, da ist es mir lieber, wenn die Leute sagen, war vielleicht ein bisschen schwierig manchmal hat er die falschen Witze gemacht, aber irgendwie war es immer interessant mit ihm oder er hat dann doch irgendwie hoffentlich großes Herz gehabt. Ich will nicht, dass alles so vor sich hin lebt und dann vor sich hin stirbt.
Du willst ein bisschen Zähne zeigen.
Ja.
Genau. Ist dein Umfeld, deine Frau genauso? Zeigt sie gegenseitig die Zähne?
Also im Moment.
Oder musst du, wenn du gern Zähne zeigst, eine Partnerin haben, die sich gern Zähne ansieht, aber die selber nicht sagt?
Also ich habe schon immer Partnerinnen gehabt, die mir den Spiegel vorhalten können. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Ich sag da gern dazu, das ist interessant. Ich habe nämlich so eine Paartheorie. Und die Paartheorie, das ist wie bei Bleistiften. Ja? Die Leute müssen einen ähnlichen Härtegrad haben, weil sonst geht irgendwas kaputt. Zwei weiche Bleistifte, cool. Zwei harte Bleistifte, cool. Ein harter Bleistift, ein weicher Bleistift, nicht cool. Und ich glaube, das trifft auf ganz viele Dinge zu. Wenn man sich irgendwie gut ausmacht und wenn ein, das klingt jetzt blöd, Gleichgewicht der Waffen herrscht oder auch es Kompetenzbereiche gibt, ich glaube, bei Beziehungen zum Beispiel ist es auch immer sehr wichtig, dass man unterschiedliche Kompetenzbereiche hat. Das heißt, man hat eine ähnliche Sprache, muss nicht sein, aber ähnliche Art, einfach ähnlich ticken und aber unterschiedliche Sachen können oder mögen, ist dann super, weil dann kann man sich irgendwie drüber austauschen. Weil wenn zwei Leute jeden Tag dasselbe essen, dasselbe anziehen und keine Ahnung was, dann ist es irgendwann dann Nona nicht fad.
Mhm.
Und das ist so meine Theorie, ja. Also ähnliche Härtegrade, glaube ich, das zieht sich durch viele Beziehungen. Es gibt aber sicher Beispiele, wo sich die Leute bewusst sich anders aussuchen, gegenpolig aussuchen. Ich kann es mir nur für mich nicht vorstellen. Mhm. So will ich es eigentlich sagen. Mhm.
Reden wir ein bisschen über dein Buch. Dein Buch Circus Morgana, das ist eine digitale Schöpfungsgeschichte. Mich interessiert, wie bist du auf diese faszinierende Idee gekommen, ein Computerprogramm, das sich nach Menschlichkeit sehnt, in den Mittelpunkt zu stellen?
Das hat tatsächlich schon auch ein Stück mit mir zu tun. Da kann ich jetzt vielleicht kurz auch persönlich werden. Wenn du mich so fragst, will ich da nicht ausweichen. Ich habe als Kind meinen Vater verloren, da war ich 3. Und ich habe dann eine Zeit lang oder längere Zeit natürlich ich habe das mit mir herumgetragen und das ist dann zum Teil verheilt, aber es war natürlich auch immer was Schwieriges. Und manchmal hat es mir auf lange Sicht das erschwert, mit Leuten schnell und gut in Kontakt zu treten. es war, mittlerweile kann ich es einigermaßen und mittlerweile habe ich so meinen Weg gefunden. Aber es war für mich ein sehr weiter Weg, mich auf Leute einzulassen, zu vertrauen, nicht so verkrampft zu sein, immer zu glauben, wenn man, wie ich aufgewachsen bin, war ja sozusagen Ausnahmezustand. Ne? Es war sozusagen, ja, schwierige Situation für alle Beteiligten und das war natürlich, ja, eine gewisse Angespanntheit da, in vielerlei Hinsicht. Und das habe ich versucht, später nach und nach ein Stück weit abzubauen und deswegen habe ich ein Buch geschrieben über ein Buch. Das Programm ist nicht so wichtig. Es geht um die Metapher, dass jemand in die nächste Ebene kommen will. Ein Programm will lebendiger sein, genauso wie ich. Besser mich fühlen, wahrnehmen, empfinden können wollte und lernen wollte, wie ich ein bisschen entspannter und offener werde. Und das Programm ist eben einfach eine Analogie, hinter der, kann man schon sagen, hinter der ich mich auch ein Stück weit verstecke. Aber es geht mir nicht ums Verstecken, sondern ich wollte nicht etwas schreiben, das jetzt nur ich bin, ja, sondern ich glaube, in Wahrheit kennt jeder Mensch dieses Gefühl. Jeder Mensch hat einen Punkt, an dem er, also eine Sollbruchstelle, einen Punkt, wo er einfach nicht gut ist. Und er wird nie gut sein. Er, sie wird das nie können. Aber man kann halt versuchen, es halbwegs hinzubiegen, ja. Und jeder Mensch hat diesen Punkt. Und in diesem Buch macht das stellvertretend ein Programm, weil ich glaube, es sogar leichter ist. Wenn man das Programm miterlebt, wie es das tut, kann man das, diese subtile Kritik an einem selbst vielleicht besser nehmen. Ich glaube, auch wenn ich es jetzt ganz offen erkläre, ich glaube, wenn das jemand liest und vielleicht nicht direkt so deutet, ist meine Hoffnung, dass das irgendwie subtil durchsickert, dass das Programm für etwas steht, was man selber besser machen will und wo man wirklich einen Wunsch hat. Weil ich habe viel über das Thema nachgedacht, können sich Menschen verändern? Und es ist eine sehr schwierige Frage. Und ich beantworte dann trotzdem gern manchmal so Sachen in ganz banalen Prozenten. Ich glaube, 10% sind drin. Und mit sehr viel Anstrengung 15. Und das klingt nach wenig, ich finde es gigantisch viel. Weil 15.
Ab was für einem Zeitpunkt nur 10-15%? Ob der Geburt ändert man sich ja wahrscheinlich stündlich. Aber ab was für einem Zeitpunkt, sagst du, kann sich der Mensch nur um 10-15% ändern?
Ich glaube, zum ersten Mal so richtig über das Nachdenken kann der Mensch halt erst mit 16, sage ich einmal. Das heißt, davor zählt es nicht. Ja, also ab 16 so fast schon Ende Pubertät oder Mitte Pubertät stellt sich für jede Person die Frage, wer will ich eigentlich sein und fühlt sich das, was ich bin, nach dem an, was jetzt gerade da ist. Und ich würde sagen, ab dann tickt die Zeit. Wenn man es dann schon sehr genau weiß, biegt man wahrscheinlich 15% hin.
Okay. Ich muss die nächste Frage stellen. In deinem Buch geht es eben um die sterile digitale Welt des Programms Version 8.03, mit der schon fast sehr schmutzigen Welt des Zirkus. Was hat dich an diesem Spannungsfeld gereizt?
Das war natürlich eine gute Möglichkeit, das sehr drastisch darzustellen, weil ich glaube, bei Kunst geht es oft darum, zum Beispiel, ich rede gern von Slalom. Es gibt Kunstwerke, die sind eine Abfahrt. Das heißt, ein relativ eng gesetzter, definierter Kurs und das ist cool und das kann man machen. Ich versuche sozusagen nur die Außenbereiche abzustecken und fahre in diesen Korridor runter. Das heißt, ich schreibe ja, glaube ich, schon lesbare Bücher mit einem klaren Handlungsverlauf. Aber die Figuren zum Beispiel ändern schon zum Teil ihre Meinung hin und zurück. Es ist jetzt nicht so, dass die eine Figur immer so tickt und die andere Figur immer so tickt. Und ich glaube, in Wahrheit sind wir alle so. Wir haben so unseren Korridor, unseren Möglichkeitsbereich, in dem wir uns bewegen. Und dadurch, dass ich den Korridor so weit gesteckt habe, nämlich von der Kamelscheiße bis zur 0 und zur 1, also ganz einfach gesagt, der Korridor ist so weit, damit ich potenziell jede Idee reinbringe. Genauso wie, keine Ahnung, am Schluss komme ich drauf, jetzt wird Diana Prostituierte. Ja? Wenn man den Bogen so breit spannt, dann geht das.
Du schreibst in deinem Buch auch vom Dreck unter den Fingernägeln beim Schreiben und der Patinierung, die nötig ist, damit das Ganze nicht tot wirkt. Ist dein Roman ein Plädoyer gegen die glatt gebügelte, faltenfreie Kunst?
Ja.
Okay. Das ist eine kurze Antwort, die muss hier gleich so stehen.
Da wollte ich genau, das könnte ich jetzt ausführen, aber einfach ja, Punkt.
Okay. Meine nächste Frage, woran glaubst du? Und welche Rolle spielt dieser Glaube bei der Erschaffung von so einem Komplex, von so einer komplexen Welt mit dem Circus Morgana?
Ganz allgemein glaube ich daran, dass die Menschen versuchen sollen, aufeinander einzugehen. Ich habe mich auch Zeitlang mit Religion beschäftigt, mit verschiedensten anderen Vorstellungen, mit Moral. Dem allen gemeinsam ist einfach der Wunsch, dass Menschen einigermaßen aufeinander zugehen können. Ich glaube daran, dass es möglich ist, Kontakt zwischen Menschen herzustellen. Und in unserer Zeit, jetzt gerade merken wir, dass das so oft so schnell aus den Fugen gerät. Ja, also, oder wie schnell man da auch dann auf eine vehemente Art zwischen die Bereiche kommt. Wie das damals mit Putin und der Ukraine losgegangen ist, war dann gleich immer so eine Lagerbildung, man musste entweder so oder so. Und ich meine, aus europäischer Sicht ist natürlich klar, dass uns die Ukraine deutlich sympathischer ist, ist ja logisch, ja. Und dann gehen dann jetzt die Geschichte mit Israel und Palästina. Und da gibt's dann immer so eine Lagerbildung. Und das, was mich am meisten, ich habe dazu zwar auch eine Meinung, aber was mich stört, ist, dass es oft dann immer so krass auseinandergeht. Die einen sind nur so und die anderen sind nur so. Und das bringt uns halt allen echt nichts. Und ich bin schon sehr ein bisschen für dieses Wohltemperierte. Und ich komme zwar, sage ich jetzt einmal, mir wäre es wirklich ein Anliegen. Ich bin ja von meinem Studienhintergrund her Soziologe. Und was ich einfach gesehen habe über die letzten, also ich habe 03er Matrikelnummer, also habe ich 2003 angefangen zu studieren. Und 2008 habe ich dann abgeschlossen. Und in diesen wenigen Jahren seither, also 18 Jahren, in diesen 18 Jahren ist so viel passiert und grob zusammengefasst aus einer gefestigten mitteleuropäischen Situation, in der wir lange gelebt haben. Ich meine, ich bin 83 geboren, da war zwar dann natürlich der Kalte Krieg und es war dann auch Tschernobyl und wie auch immer, aber jeder, der in den 80ern oder 90ern aufgewachsen ist, weiß, dass es einigermaßen gefestigte Bahnen gegeben hat. Und jetzt ist auf einmal alles offen und mein Wunsch wäre, und darum habe ich auch vorher beim Teaser irgendwie gesagt, so Friede, Freude, Eierkuchen, das war natürlich Spaß, aber da ist schon was Wahres dran, weil wir müssen alle uns wieder ein bisschen mehr auf was Gemeinsames besinnen, weil wenn jeder nur super speziell und sein eigenes Ding durchzieht, ohne zu schauen, wo wollen wir in Europa oder in Österreich hin, dann wird es ordentlich krachen. Mhm. Das macht mir schon Sorgen.
Dein Debütroman hieß Gui Gui oder die Machbarkeit der Welt. Dein neues Buch handelt von der künstlichen Intelligenz, die sich eine Welt erschafft. Ist die Machbarkeit der Welt ein zentrales Thema für dich?
Ja, die Frage, ja.
Super.
Also ich sag's nochmal, weil ich mich jetzt selber abgeschnitten habe. Ja, ist mir wichtig.
Okay. Das neue Buch wird, also Circus Morgana, wird aus vier verschiedenen Perspektiven erzählt. Beginnen wir bei der künstlichen Intelligenz mit dem Namen Version 8.03, die sich aber selbst den Namen Sisyphus gibt. Warum dieser Name? Siehst du seine Aufgabe oder ihre Aufgabe als Sisyphus-Arbeit?
Ja, er probiert halt immer wieder diese neue Identität zu entwickeln, aber er weiß ja dann nie, ob das auch funktionieren kann. Das heißt, er schreibt diese Geschichten in der Hoffnung, dass er dieser Peter Kaltenbacher sein kann oder dass er irgendwann vergisst, dass er ein Programm ist und sich dann verlieren kann in seinen Geschichten. Aber es ist nur eine sehr vage Hoffnung und er weiß es nicht.
Also. Okay. Danke, Sisyphus schafft sich sein alter Ego, Peter Kaltenbacher, wir haben es gerade gehört. Peter ist vom Beruf her Statiker, stammt aus einem Alkoholikerhaushalt und sehnt sich nach Geborgenheit. Warum hast du ihm so eine verletzliche menschliche Biografie gegeben?
Ja, weil die Theorie, die dann beim Schreiben sich entwickelt hat, muss ich dazu sagen. Also ich bin nämlich keiner, der von der Theorie kommt und schreibt, sondern ich schreibe mir und dann reime ich es mir zurecht und dann, also ich werfe was an die Wand und dann modelliere ich es, frech gesagt. Aber die Theorie war schon, dass es, wenn der Peter in einer schwierigen Konstellation ist, dass es dann so ein innerer Motor von, dass der Peter sich in die Jana verliebt und dass man eigentlich von Anfang an weiß, das passt nicht so recht, ist in sich ein eigener Erzählmotor. Weil natürlich die Geschichten drängen sich auf. Jetzt schließt er sich dem Zirkus an und man merkt schon, Peter, das wird kein gutes Ende nehmen. Du im Zirkus, naja, und genau so kommt's. Ja. Aber das ist sozusagen, das Problem ist der Motor. Und ich glaube, das ist, und das trifft auf jeden Menschen zu, mhm, das Problem ist auch der Motor.
Mhm. Die große Sehnsucht von Peter ist die Jana Morgana, Trapezakrobatin im Zirkus. Sie ist leider auch eine meisterhafte Lügnerin und scheint selbst auf der Flucht zu sein. Was fasziniert Peter so sehr an einer Frau, die ihm genau das, was er sucht, offensichtlich nicht geben kann?
Ja, das ist eben dieses, weil ich vorher gemeint habe, die Leute brauchen einen ähnlichen Härtegrad, aber unterschiedliche Interessen. Und das wiederum trifft auf die beiden zu. Weil Jana und Peter sind beide auf ihre Art radikale Leute. Und sie machen etwas völlig Unterschiedliches. Und beide wollen sie ausbrechen. Und jeder Mensch will ein Stück weit ausbrechen. Oder keine Ahnung, ich meine, warum gibt's sowas? Ich meine, ich bin 42, ja, und warum gibt's die Midlife Crisis? Naja. Erstens, weil es ein hübsches Wort ist, aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass einfach nach 40 Jahren plus minus sich jeder Mensch die Frage stellt, ist das jetzt mein Leben? Ist es das schon? Bin ich in diesem, also mit 40 hat sich jeder so in etwa definiert und dann sind so gewisse Schienen gebaut. Ja, und dann denkt man sich, okay, ich kenne jetzt die Schienen und jetzt fahre ich dahin und dann ist aus, oder wie? Jeder Mensch hat diese Stimme, mal lauter, mal leiser. Es gibt vielleicht für manche Leute, haben die Stimme nur ganz leise. Aber niemand erzählt mir, dass er die Stimme nicht hat.
Die letzte, die vierte Perspektive, das ist die Christine, eine Programmiererin. Sie beobachtet eben die Schöpfung, greift ein, hat aber auch eigene geheimnisvolle Geschichten. Ist sie für dich eine Art Gottfigur oder ist sie Dr. Frankenstein, die ein Monster erschaffen hat, das sie lieben und fürchten lernt?
Ja, das trifft's ganz gut. Und vor allem die Christine ist ja die einzige, das habe ich mir auch gegönnt, die auch wirklich gefährlich ist. Das war mir irgendwie wichtig. Die ja dann wirklich, die Christine ist im Roman 2 oder 3 Mal an dem Punkt, wo sie ernsthaft überlegt, Menschen zu töten. Sie macht's dann nicht, aber, und das war mir irgendwie, ich wollte eine Figur haben, die auch wirklich schwierig ist. Und da habe ich dann mich entschieden für den einzigen Menschen, weil es von diesen 4 Erzählfiguren ist ja die Christine die einzige, die bei uns lebt. Ja, also die an der TU Wien dieses Programm schreibt. Und die anderen Figuren sind ja die Ableitungen von dem Programm, verschiedene Figuren, die das Programm dann weiterentwickelt. Und ja, genau, also diese Zerrissenheit der Christine hat mir natürlich dann auch geholfen, weil wenn man dann das plötzlich, eben dann geht sie mit dem Bogen durch den Wald und zielt auf Leute, aber die spazieren. Eine verrückte Szene, ja, ich will das jetzt überhaupt, also das ist furchtbar, ja, das. Aber erzeuge ich damit Spannung. Ich meine, das geht ja gar nicht anders.
Im Roman gibt es die Zeile, bin ich womöglich der Steigbügel für die nächste evolutionäre Stufe? Ist der Übermensch ein digitaler Avatar? Ist das eine Frage, die dich persönlich umtreibt?
Ich habe mich dann ein Stück weit so in die Christine hineinversetzt, dass ich mir dachte, dass sie vielleicht dann wirklich sitzt am Abend sie hat sich gerade vielleicht was Neues einfallen lassen und einfach die Dichte des Programms gerade erhöht und merkt einfach, es beginnt zu leben. Und dieser Punkt, wo sie wirklich merkt, okay, sie weiß natürlich, dass es ein Programm ist, aber es gibt diesen Punkt, wo sie merkt, jetzt wird's wirklich langsam fleischig. Und das feiert sie einfach, indem sie sich so ein bisschen als Gott inszeniert. Ich meine, sie, glaube ich, weiß schon, dass das Blödsinn ist, aber sie feiert halt in diesem Moment, ich bin Gott 2.0 und ich bin die nächste, also ich, genau, der Steigbügel für die nächste evolutionäre Stufe. Und weil sie irgendwie auch so einen gewissen Groll hat auf die Menschen, deswegen, sonst würde sie ja nicht durch den Wald gehen und auf Leute zielen, hat sie insgeheim ja fast diesen Wunsch, ha, Menschheit, jetzt zeige ich's dir, weil ich verhelfe dem Programm, dich zu überflügeln. Und ich bin die Urmutter. Also völliger Wahnsinn natürlich, ja.
Von deinem Zitat komme ich zum nächsten Zitat, zitiere jetzt Armin Wolf. in der ZIP 2, der immer sagt, bitte halten Sie die Antworten etwas kürzer.
Ja.
Wir haben noch viele Fragen vor uns. Die Zirkusfamilie Klein, die sich eben Morgana nennt, funktioniert nach ganz eigenen Regeln. Du hast das Wort Massen dafür erfunden. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was dieses Konzept auf sich hat?
Das sage ich jetzt ganz ehrlich, beim Finalkorrigieren, also zunächst ist Massen einfach eine Mischung eben aus etwas machen und es dann doch wieder lassen. Also Massen steht für eine gewisse Unentschlossenheit. Und ich habe beim Korrigieren gemerkt, dass ich das zwar alles angedacht habe, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich es nicht final zu Ende gedacht. Und deswegen baue ich das dann auch in den Roman ein, dass sich die Christine dann fragt, ja, was sagt mir das Wort eigentlich? Also sozusagen der Mensch überlegt, was ist denn jetzt diese Schöpfung, in der Hoffnung, dass das vielleicht dann im Leser, in der Leserin weiter rattert. Also sozusagen, ich gebe diese Frage sozusagen an potenzielle Leser, Leserinnen ab, weil ich gemerkt habe am Schluss, ich habe es nicht zu Ende gedacht und dachte mir, naja, dann reiche ich diesen Staffelstab einfach weiter, weil die Idee, Unentschlossenheit ein Verb zu geben, weil es gibt ja für Unentschlossenheit kein wirkliches Verb. Fällt mir gar keine Zeit, vielleicht gibt es eins. Ja? Mhm. Das war einfach.
Denken wir darüber nach. Der Bruder von Peter Kaltenbacher, Max, ist eben eine tragische Figur, die am Rande der Gesellschaft lebt. Welche Funktion hat diese seriale, schmerzhafte Familiengeschichte in einem Roman, der so viel mit Simulation und Fiktion spielt?
Da möchte ich vorweg schicken, dass ich keinen Bruder habe und auch keine Schwester, aber ich habe natürlich in Wien, wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, vielleicht ist es in Linz ähnlich, sehe ich einfach viele junge Leute, die harte Drogen nehmen und das beschäftigt mich. Und ich wollte das Thema aufgreifen und dann habe ich eben gesagt, okay, dann hat der Peter halt einen Bruder, der eben auf harten Drogen ist. Es nimmt mich mit, weil ich finde, es schließt auch so ein bisschen an in unsere Zeit und die Zerrissenheit, weil natürlich gibt's mehr Junkies, wenn die Welt komplexer, zerrissener wird. Also blöd gesagt, jeder 13-Jährige muss ja heute schon sein eigener Instagram-Manager sein, übertrieben gesagt, ja. Die Menschen müssen so früh über Außenwirkung und Pipapo nachdenken. Na, natürlich steigen da Leute aus. Also das ist jetzt nicht sehr überraschend. Und es werden mehr. Also ich merke, dass ja, mehr und mehr Leute finden sich schwieriger zurecht.
Also Social Media ist der Wegbegleiter in die Drogenoptik.
Ich glaube, ich glaube, es ist ein Faktor, der es jungen Menschen schwieriger macht.
Okay.
Dann ist es auch der Arbeitsmarkt im Allgemeinen oder auch generell alles. Social Media und Drogen hängt nicht direkt zusammen, aber Social Media verstärkt alles. Social Media verstärkt die Kriegslust da draußen, den Kapitalismus und wenn man so will auch psychische Krankheiten.
Reden wir lieber über die Liebe.
Ja.
Liebe und Beziehungen im Roman sind oft fragil, unerfüllt oder basieren auf Projektionen. Peter liebt seine Projektion von Jana, Christian verliebt sich in ihre eigene Schöpfung. Ist die echte Liebe in unserer modernen Welt überhaupt noch möglich?
Ha, das ist eine gute Frage. Es stimmt auf jeden Fall, dass die Liebessituationen, die ich beschreibe, und das sind schon einige, alle ein bisschen eigenwillig sind. Weil sie eben, genau, es ist Hoffnung da und es sind wahnsinnig schöne Momente da. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese erste Verabredung, die Peter und Jana haben, die ja wirklich bilderbuchmäßig ist. Und ein Date, wie man sich's nur wünschen kann. Und dann merkt er aber schnell, vielleicht war das schon das Maximum, was da passieren wird. Und die echte Liebe, die ich zum Beispiel gesehen habe bei meinen Großeltern, ich hatte das große Glück, sehr lange alle vier zu haben. Und ich habe da schon wahrgenommen, dass sich Leute sehr lange sehr gern mochten. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, dass es mittlerweile deutlich schwieriger geworden ist, weil, also ich komme ja wirklich vom Land, also ich meine nicht Lackirchen, sondern aufwachsen bin ich in Matzing, das ist eine ganz kleine Ortschaft, also meine Großeltern waren Bauern und der Opa war auch Baupolier, aber auch Bauer und die haben in diesem Leben, in diesem System gut zusammengepasst und sich nicht jeden Tag überlegt, was gibt's denn für bessere Optionen. Und in der Welt, in der wir jetzt leben, gibt's andauernd vielleicht doch noch eine bessere Option. Und ja, das macht natürlich die Liebe komplizierter.
Peter sagt über die akademische Welt, zitiere, tote Seelen tippen tote Zahlen in tote Computer. Ist das eine Kritik am modernen Arbeitsleben, in dem Netzwerke oft wichtiger sind als die echten Inhalte?
Ja, unter anderem, genau. Also das ist schon was, was ich einfach wahrgenommen habe in verschiedensten Bereichen. Genau, ich habe ja in der Sozialforschung gearbeitet, ich habe auch lange im Marketing gearbeitet und vieles, viel Schönes dabei erlebt, aber dass es am Ende des Tages meistens um Netzwerke geht und nicht zwangsläufig um das, was Leute tun, hat mich an verschiedenen Stellen sehr irritiert, ja.
Was ist im Geschäftsleben oder auch im Kunstleben, Kunstbetrieb für dich absolut stillos?
Wenn man es macht, weil man damit bekannt werden möchte. Weil manchmal höre ich das, ja Hubert, du schreibst, ich möchte auch einen Roman schreiben. Und dann sage ich immer, glaub mir, wenn du einen Roman schreiben wollen würdest, dann hättest du ihn schon geschrieben. Weil es ist eben nicht so, ich will einen Roman schreiben, damit ich dann sagen kann, ich habe einen Roman geschrieben, sondern Leute, die Romane schreiben, das ist ja recht viel Arbeit. Insbesondere das Korrigieren ist nicht witzig. Das ist eine der unangenehmsten Arbeiten überhaupt. Und das tut man sich wirklich nur an, wenn man dafür brennt. Das ging gar nicht anders.
Vorletzte Frage zu deinem Roman. Es gibt eben in diesem Roman viele Referenzen von Knight Rider oder Dead Moon bis hin zu Daniel Johnston. Was ist dein persönlicher Lieblingsfilm? Warst du ein Knight Rider-Fan?
Es
würde vom Alter her passen.
Eben Tesla fand ich super. Einer meiner Lieblingsfilme ist Fitzcarraldo, war der Film, den ich am häufigsten genannt habe, weil den habe ich, aber ich habe vor ein paar Jahren Everything Everywhere All at Once gesehen und ich glaube sogar, den mag ich noch lieber.
Okay.
Der Film hat mich komplett geplättet.
Jetzt gibt es so einen Art Word-Rap, das heißt, ich stelle jetzt ungefähr 10 Fragen und bitte dich um tatsächlich kurze Antworten. Ja. Was lernst du gerade?
Ich beschäftige mich gerade viel mit Naturwissenschaften.
Okay. Und von wem lernst du?
Ich schaue, ist vielleicht eine skurrile Antwort, ich schaue viele Dokus über den naturwissenschaftlichen Bereich. Das interessiert mich gerade. Also im Moment lerne ich viel über YouTube, aber ist ein bisschen alberne Antwort vielleicht. Aber
was kann man von dir lernen?
Naja, das eine, was ich halt gut kann, ist halt diese Aufrichtigkeit, die aber manchmal auch eine Falle ist, das sage ich dazu. Aber das kann man, glaube ich, von mir haben.
Wenn du Gott eine SMS schreiben könntest, was würde drinnen stehen?
Liebe Grüße, Hubert.
Wenn du heute sterben würdest, wäre das Punkte, Punkte, Punkte?
Traurig, aber okay.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mit kopierten Passwörtern für Computerspiele in der Schule.
Wählst du für jeden Anlass eine bestimmte Brille?
Du meinst eine bestimmte Maske?
Brille.
Nein, ich habe nur die eine.
Okay. 3 Dinge, auf die du niemals verzichten würdest?
Meine Badewanne, mein Plattenspieler und tatsächlich mein Holzofen.
Ja. Also die Freundin bleibt daheim bei der Reise auf die
Insel.
Eine
Freundin gibt's gerade nicht.
Okay.
Genau, also liebe Damen da draußen, senden Sie.
0800. Welchen Job würdest du gerne für einen Tag übernehmen? Partnervermittler.
Lehrer.
Lehrer.
Das würde mich interessieren, das könnte ich mir aber langfristig nicht vorstellen, aber einen Tag würde ich das gerne machen.
Wie lange pro Tag benutzt du dein Handy?
Ja, wahrscheinlich in Summe schon mehr als eine Stunde.
Da gibt es eine Statistik auf deinem Handy.
Ja, will ich aber jetzt nicht reinschauen.
Ich sage jetzt einmal,
du könntest ein bisschen mehr als eine Stunde, ja. Sagen wir.
Eine Stunde ist sehr, sehr wenig.
Ja, zwischen 1 und 2 Stunden.
Eine Stunde vergeht sehr schnell.
Ja.
Dein Buch ist am 9. März erschienen. Wie groß war der Stein und der Druck und auch die Freude, die dir von den Schultern gefallen ist? Beziehungsweise die Freude ist dir nicht von den Schultern gefallen. Wie groß war die Freude, wie du dein Buch das erste Mal in einem Buchregal, in einem Buchgeschäft gesehen hast?
Also, weil du angefangen hast mit dem Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, ich würde das vergleichen mit dem Zentralalpenmassiv. Also es war sehr, sehr, sehr viel, eine riesige Geröll, Steine und Schuttmenge, weil am Schluss in der sensiblen Phase, wenn man dann noch ein paar Sachen korrigiert und dann wieder Rücksprache mit der Lektorin, noch wieder ein paar Sachen und man denkt sich halt dann nach jedem Mal, naja, da fällt mir ja theoretisch immer noch was ein. Und irgendwann zu sagen, Hubert, du hast es jetzt 15 Mal gelesen, lass einfach gut sein. Und dann sagt die Lektorin auch, Hubert, es ist cool. Und dann geht's in Druck und dann rufst die Lektorin an und willst noch was ändern und sagt, Hubert, es ist eh schon in Druck. Und dieser Moment ist dann schon sehr erleichternd, weil man weiß, okay, jetzt kann ich nichts mehr ändern und es wird nicht perfekt sein, aber es wird gut sein.
Ich kenne das von Künstlern, die malen. Die wollen auch nie aufhören. Die sagen auch immer, na, da fällt noch ein Strich halt. Und erst wenn der Käufer das Bild denen aus den Händen reißt und ausgedruckt bei der Tür, dann ist tatsächlich zu spät. Der zweite Teil der Frage war die Freude über den Anblick im Buchregal.
Ja, das ist natürlich ein besonderer Moment, wenn man das Ding dann sieht. Das ist schon sehr eigenartig, weil davor sind das ja nur Ideen. Und dann bladelt man das Ding mal durch, 180 Seiten. Und ich glaube, jeder, der schreibt, kennt das. Und dann haltet man das auch so zur Nase und riecht mal rein. Es riecht eh nach nichts. Ja, man denkt sich, 180 Seiten, ich habe es getan, es hat sich materialisiert. Es ist ja wirklich, das ist aus dem Schädel aus, so, zu so einer kleinen Tafel. Ja, plötzlich macht man da so ein Mini-Ziegel, so etwas Dingliches. Und was natürlich, ich habe ja als Musiker 5 Platten gemacht und das ist mein zweiter Roman, aber der eigentliche Trick beim Roman ist, dass man es halt, man braucht kein technisches Hilfsmittel. Meine Musik zu hören, braucht man halt einen CD-Player, Plattenspieler. Dass man ein Buch überall hin mitnehmen kann, ist schon was Spezielles an einem Buch.
Hubert Weinheimer, das war's auch schon wieder. Es war unglaublich spannend. Die Zeit ist sehr schnell verflogen. Es war sehr, sehr kurzweilig. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Besten Dank. Danke sehr.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.